Und wir erleben momentan auch zwar eine, wir haben zwar ein Pastoren-Ehepaar, aber die sind bedingt durch ihre Lebenssituation momentan nicht im Einsatz, sodass ich auch dort manches Mal mit dem Wort diene. Wir sind insgesamt als Gemeinde immer noch gut aufgestellt. Ich freue mich immer wieder. Zu meiner Person, mittlerweile über 40 Jahre verheiratet, 4 Kinder, 3 Enkelkinder und dieses Jahr wird genullt, wie das dann so schön heißt, werde ich 70 noch werden und ich freue mich, dass ich immer noch von Gott her die Kraft bekomme, um solche Dienste wahrnehmen zu können und der Gemeinde und ihm dabei auch zu dienen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Du hast ja schon gesagt, wir vergessen das immer so ganz, ganz leicht und schauen immer auf das, was uns dann noch fehlt. Ja. Und manchmal ist es gut, sich mal ein Stückchen auch zurück zu, ja, innezuhalten, zurückzuschauen auf das, was war. Ich habe euch einen Text mitgebracht, der zwar nicht Psalm 103 ist und auch nicht aus Lukas 15, aber der doch so Berührungspunkte mit beiden hat. Geht ja auch eigentlich darum, das, was in unserer Gesellschaft so ein Stück weit auch passiert, wo Menschen sich fragen, und wer bin ich denn eigentlich? Vor allem die, die im Berufsleben stehen und dann irgendwann ausscheiden, haben die Frage, und wer bin ich, wenn ich nicht mehr der Referent für dies oder das bin oder wenn ich keinen eigenen Betrieb mehr habe, dann bin ich nur noch der, der mal war. Wo ist denn eigentlich meine Identität? Und auch die Jünger haben solche Fragen gestellt und ja, sich teilweise auch gestritten darum. Wer bin ich denn als Jünger Jesu? Wir sind 12 und mit ihm unterwegs, aber wer von uns 12 ist eigentlich der Größte? Und so fängt eine Diskussion mit Jesus eigentlich an. Wer ist denn eigentlich der Größte? Und Jesus sagt, nimmt ein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann. Oder soll ich euch darum kümmern, dass es ihnen gut geht? Und dann geht es ja auch darum, in Matthäus Kapitel 18, ein Auge aufeinander zu haben, aufeinander Acht zu haben, dass es den anderen auch gut geht und dass er letztendlich nicht vom Weg abkommt. Dann heißt es im Kapitel 18 ab Vers 15, wenn dein Bruder sündigt, dann gehe zu ihm hin und stell ihn unter 4 Augen zur Rede. Und wenn es dann alles nicht klappt, und wie sieht es denn eigentlich aus? Und vergeben ist ja dann das Thema, was dann aufkommt. Und wie oft, da fängt mein Text heute an, wie oft stellt sich dann Petrus die Frage, wie oft, Herr, soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Und Jesus sagt, also wenn Petrus schon sagt, reicht 7-mal? Das müsste doch ausreichen. Und danach, ja, dann haben wir richtig Streit miteinander. Und Jesus sagt, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Das ist schon eine Hausnummer. 70-mal 7-mal vergeben, immer für das Gleiche. Und Jesus macht das dann deutlich, wie das eigentlich ist. Unter seiner Herrschaft, unter der Königsherrschaft Gottes. Das ist mein Predigttext. Darum hört, ab Kapitel 18, ab 23, hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich, Klammer auf, Himmelreich ist für Jesus die Königsherrschaft Gottes, Klammer zu. Ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Und gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener und erließ ihn frei, und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Und da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das aber die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Und sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Und da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hätte? Und voller Zorn übergab ihm der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe mir das mal versucht, nicht nur zu visualisieren, sondern auch mal auszurechnen, was das eigentlich heißt. Er schuldet einem 10.000 Talente. Privatmann schuldet einem anderen 10.000 Talente zu der damaligen Zeit. Jetzt muss man mal einfach mal rechnen. Ein guter Arbeiter hat an einem Tag eine Denare an Geld verdient. Damit konnte er seinen Lebensunterhalt und den Unterhalt seiner Familie sichern. Ein Denar. Weiß einer von euch, wie viel Denare ein Talent ist? 6.000 Denare. Und jetzt schuldet ihm dieser Mensch, dem König, 10.000 Talente. Im Prinzip wären das 60 Millionen, 60 Millionen Arbeitstage insgesamt. Ich will dir alles zurückbezahlen. Eigentlich eine Unmöglichkeit. Die Schuld, die diesen Menschen auf sich geladen hat, ist so groß, er kann sie niemals zurückbezahlen. Und trotzdem meint er: Gib mir nur ein bisschen Zeit und dann werde ich dir alles zurückbezahlen. Gib mir Zeit und dann werde ich es schon schaffen. Er kann es nicht. Und weil er sich demütig vor seinem Herrn und sagt: Hab Geduld mit mir, sagt dieser König: Lass gut sein. Wir reden nicht mehr drüber. Die Schuld ist weg. Eigentlich ist es nichts anderes als: Ich vergebe dir. Ich rechne dir das nicht mehr zu. Ich rechne dir das nicht mehr an. Ich halte dir das nicht mehr vor. Es ist weg, es ist vergeben, Strich dadurch. Letztendlich bezahlt einer doch die Zeche. Wenn eine Schuld da ist, muss sie beglichen werden. Das wissen wir aus wirtschaftlicher Sicht, vor allem die Banken und die Steuern, die wissen das in Deutschland sehr, sehr gut. Ne? Es gab ja mal so einen Film, Rendezvous mit John Black, da ging es darum, zwei Dinge sind im Leben ganz sicher: der Tod und die Steuern. Und solche Dinge gehören dazu. Sie müssen bezahlt werden. Schuld muss bezahlt werden. Irgendeiner bezahlt immer. Entweder der Knecht, der es nicht kann, oder der König, der auf dieser Schuld sitzen bleibt und mit dem Schuldschein nichts mehr anfangen kann. Sogar der Verkauf von Frau, Kindern und Besitz hätte niemals ausgereicht, eine solche Schuld begleichen zu können. Am Ende bezahlt der König dafür. Und das lässt sich jemand zu Schulden kommen. ihm wird vergeben. Und dann geht er raus und da ist jemand, der ihm, was war das jetzt, 50 oder 100 Denare, also ein Bruchteil dessen, was da ist, schuldet. Auch diese Schuld muss beglichen werden. Und ein Recht hätte dieser Mensch zu sagen, du kannst nicht bezahlen, ins Gefängnis. Das ist in Deutschland auch. Du bekommst eine Strafe, du kannst sie nicht bezahlen, dann gehst du gegen Tagessätzen ins Gefängnis. Bis die Schuld beglichen ist. Und das bei diesem Knecht, seinem Mitknechten gegenüber genauso. Der kann es noch nicht bezahlen. Sag, hab Geduld mit mir. Und dieser Mann sagt, nö, ich habe keine Geduld. Ich habe auch kein Erbarmen mit dir. Du schuldest mir etwas. Ab, wie beim Monopoly, ne? Geh ins Gefängnis, geh nicht über los und bekommst keine 4.000 Euro. Ab ins Gefängnis. Erst wenn bezahlt ist, darfst du wieder raus. Und das sind auf der einen Seite diese Riesenschuld, die einem einfach vergeben wird, beglichen wird. Auf der anderen Seite das Kleine, das ihm an Negativen passiert ist, wo diese Schuld entstanden ist, wo er sagt, nö, ich habe kein Erbarmen. Und wenn wir heute Morgen schon angefangen haben mit diesem Psalmwort, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, dann ist es doch das, dass unsere Schuld Gott gegenüber von Gott selbst beglichen worden ist. Unsere Riesenschuld, die wir einfach mit ins Leben gebracht haben. Unsere Riesenschuld, dass wir gemeint haben, unser Leben aus eigener Kraft meistern zu können. In meiner Vorbereitung landete ich auch mal bei so ein paar Videos, die man dann im Internet noch mal sehen kann zu diesem Thema. Und eins davon war, wie kleine Kinder eigentlich aufwachsen. Das erste ist Mama, Papa, wenn man Glück hat, auch noch Opa, Oma, das gehört mit dazu. Und dann sobald wir sie ein bisschen weitere Entwicklung kommen, heißt es nein. Wir müssen lernen, Kindern ihre Grenzen auch aufzuzeigen, damit sie sicher aufwachsen können. Und die wollen immer darüber hinaus. Das ist eine Entwicklung, die wir jetzt bei unserem jüngsten Enkelsohn auch miterleben. Er soll nicht an die Pflanze gehen. Und was macht er? An die Pflanze. Und die Antwort ist nein. Er macht es aber trotzdem. Die erste Trotzphase. Und dann kommt die zweite Trotzphase. Und dann kommt die dritte Trotzphase. Und wenn man denkt, jetzt haben wir alles gehabt, kommt die Pubertät. Vielen Dank. Ja, wo die jungen Menschen merken, wir müssen uns abnabeln. Wir müssen unsere eigenen Wege gehen. Und so wie das in unserer Entwicklung als Menschen drin steckt, steckt das grundsätzlich auch in unserer Beziehung zu Gott drin. Wir schaffen es aus eigener Kraft. Wenn ich das Alte Testament lese, lese ich immer davon, wie viele Versuche es gegeben hat, sich Götter zu machen. Und diese Götter, die man dann gemacht hat, vor die kniet man sich nieder und betet sie an. Sei ein wunderschönes Stück Holz, ich mache mir ein Bild daraus, überziehe das mit Gold und dann ist das mein Gott. Mit anderen Worten, wenn ich so etwas mache, stelle ich mich sogar über meinen Gott. Mit anderen Worten, ich bin Gott. Und diese Eigenständigkeit, sich nicht unter die Herrschaft Gottes zu stellen, sondern eigentlich neben ihn zu stellen, steckt am Anfang in das Wort Gottes. 1. Mose 1 bis 1. Mose 3, der Sündenfall. Wenn ihr von diesem Baum des Guten und Bösen esst, werdet ihr sein wie Gott. Wir schaffen es aus eigener Kraft, wir können es. Und wenn ich mir die Wissenschaft, so gut sie auch ist und so wunderbar sie auch funktioniert, so ein Stückchen sehe, wir versuchen immer weiter in die Geheimnisse der Schöpfung einzudringen, damit Gutes rauskommt und das Gute, das rumkommt, wird genauso missbraucht, um das Schlechte hervorzuheben. Das beste Beispiel, das ich kenne, ist die Entwicklung von Atomenergie, beziehungsweise von den Röntgenstrahlen. Der berühmte Dr. Röntgen, der aus Remscheid, der das entdeckt hat, zusammen mit Marie Curie und zum Wohle der Menschen eingesetzt. Man konnte erkennen, wo die Krankheiten alle sind, was man alles machen kann. Und letztendlich hat man daraus auch eine Atombombe praktisch fabriziert und auch eingesetzt. Vergebung ist notwendig. Und Vergebung, dazu gehört ein großes Maß an Barmherzigkeit. Ich bin barmherzig und rechne dir die Schuld nicht zu. Ich bin barmherzig und lass es einfach geschehen. Gerechtigkeit ist gut, aber Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit, und das hat Thomas von Aquin auch schon vor Jahrhunderten mal so formuliert, sein Mystiker aus dem 7., 8. Jahrhundert oder so, der hat mal formuliert und hat gesagt, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Die Gerechtigkeit des Königs in seinem Königreich wäre gewesen, du kannst nicht bezahlen, du gehst ins Gefängnis. Und ich verkaufe dich und deine Frau und deine Kinder und all dein Besitz. Aber er ist barmherzig. Und der Knecht, seinem Mitknecht gegenüber, ist zwar gerecht, er hat ja das Recht, aber er ist nicht barmherzig. Er verlangt Gerechtigkeit bis aufs Äußerste. Umgekehrt aber, Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist die Mutter aller Auflösung. Das heißt, ohne Gerechtigkeit nur barmherzig zu sein, alles mal immer fünf Grade sein zu lassen, ist auch nicht gut. Das heißt, es müssen Grenzen gesetzt werden, aber man soll barmherzig damit umgehen. Und genauso wie Gott praktisch gesagt hat, dass wir schuldig geworden sind, alle Menschen, Paulus formuliert das in dem Römerbrief nochmal so ganz spezifisch, sind alle Menschen sind schuldig geworden, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Alle sind schuldig geworden vor Gott und bedürfen der eigentlich seine Gerechtigkeit und Gnade. Da schafft Gott selbst einen Ausweg. Er sagt, ihr könnt das alles nicht bezahlen, was ihr verschuldet habt. Aber ich schaffe einen Ausweg aus dieser Schuld. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Und es ist an uns zu sagen, nehmen wir dieses Angebot an. Oder nehme ich es nicht an. Ich muss dafür zunächst einmal feststellen, ja, er hat recht. Wenn alle Menschen schuldig geworden sind, dann bin auch ich schuldig geworden. Und stehe ich zu dieser Schuld. Wenn ich nicht schuldig gewesen wäre, kann ich auch nicht auf Gnade hoffen. Ich bin nicht schuldig. Wozu brauche ich Gnade? Wozu brauche ich Barmherzigkeit? Aber wenn ich schuldig geworden bin, kann ich sagen, bitte vergib mir. Bitte sei barmherzig mit mir. Gib mir bitte eine neue Chance. Von dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Fiorello Enrico LaGuardia, oder besser gesagt Henry LaGuardia, wird Folgendes erzählt. Eines Tages fungierte er, wie er es zuweilen tat, als Polizeirichter. USA ist das alles möglich. Und es war ein eiskalter Wintertag und man führte ihm einen alten, zitternden Mann vor, mit der Anklage, Entwendung eines Laibes Brot aus einer Bäckerei. Der Angeklagte entschuldigte sich damit, dass seine Familie am Verhungern sei. Ich muss sie bestrafen, erklärte LaGuardia. Das Gesetz duldet keine Ausnahme. Ich kann nichts tun, als sie zu $10 verurteilen. Der Mann hatte aber nichts. Dann griff er sich in die Tasche und setzte hinzu, well, hier sind die $10, um ihre Strafe zu bezahlen. Und nun erlasse ich ihnen die Strafe. Und dabei warf Lagardia die 10-Dollar-Note in dem grauen Filzhut des alten Mannes. Und nun sagte er und setzte er mit erhobener Stimme fort: Bestrafe jeden Anwesenden in diesem Gerichtssaal mit einer Buße von 50 Cent. Und zwar dafür, dass er in einer Stadt lebt, wo ein Mensch Brot stehlen muss, um essen zu können. Herr Gerichtsdiener, kassieren Sie die Geldstrafen sogleich ein und übergeben Sie sie dem Angeklagten. Der Filzhut des alten Mannes machte die Runde und ein noch halb ungläubiger alter Mann verließ den Gerichtssaal mit 47 Dollar und 50 Cent in seiner Tasche. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Was können wir tun? Und wozu werden wir, gerade wir, die wir sagen, wir gehören zu Jesus, mir ist Barmherzigkeit gegeben worden, dass wir barmherzig mit unseren Mitmenschen umgehen. Dass wir zwar das auf den Punkt bringen, was daneben geht. Wir sprachen so im Vorfeld davon, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Dass wir aufdecken, das, was nicht in Ordnung ist. Salz der Erde heißt nicht nur bewahren der Erde, sondern Salz deckt auch auf, macht sichtbar, macht aber auch haltbar. Und wenn es in eine Wunde gestreut wird, dann tut es höllisch weh. Das wissen wir alles. Unsere Barmherzigkeit liegt darin, dass wir es zwar aufdecken, aber dass wir barmherzig mit den Menschen umgehen und mit den Dingen umgehen, wo wir merken, hier ist etwas schiefgelaufen. Dass wir immer wieder die Möglichkeit schaffen, einen Neuanfang möglich zu machen. Unsere Opfer werden es dabei nicht tun. Wir können nicht bezahlen. Schon im Alten Testament war das klar. In Micha 6, die Verse 6 bis 8, lesen wir die große Frage: Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich ihm mit Brandopfern nahen oder mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an vieltausend Widdern, an zu unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Also was muss ich tun, um irgendwie gerecht zu werden, um meine Schuld, die ich auf mich geladen habe, begleichen zu können? Und Gott spricht als Antwort in Vers 8, kennen wir ja alle. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist doch genau das, was uns aufgetragen wird. Wenn wir gemeinsam das Vaterunser beten, beten wir das doch genauso. Da heißt es doch, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir, und die Elberfelder übersetzt dann, vergeben haben unseren Schuldigern. Wie wir vergeben haben. Damit auch uns vergeben wird. Und wenn wir Kinder des Lichts sind, dann leben wir aus dieser Gnade Gottes. Dann leben wir davon, dass uns vergeben worden ist. Und wenn uns vergeben worden ist, warum sollen wir dem anderen auch nicht so vergeben? Wir sind Kinder Gottes. Und ein Kind Gottes hat doch genau die gleiche Gesinnung wie Gott selbst. Wie betet oder wie sagt Paulus das in dem Philipperbrief Kapitel 2? Habt die gleiche Gesinnung, die Christus Jesus hatte. Der es nicht als einen Raub ansah, dem Gott gleich zu sein, sondern sich entäußerste und Mensch wurde und in allen Dingen als Knecht empfunden wurde. Er nahm Knechtsgestalt an und wurde gehorsam. Gehorsam bis am Kreuz von Golgatha. Es ist ja der Gehorsam, und sich unter die Herrschaft Gottes zu stellen und das zu tun, was Gott einem zeigt, was uns auszeichnet. In der Königsherrschaft oder unter der Königsherrschaft Gottes geht es darum, dass wir zwar diese Gerechtigkeit aufzeigen, du bist schuldig geworden, aber dass wir Barmherzigkeit den Menschen gegenüber üben. mit denen wir zu tun haben. Sie eine zweite, eine dritte, Petrus wird sagen, bis zu sieben eine Chance bekommen. Und Gott sagt, nein, viel weiter geht's. Gott rechnet uns die Schuld nicht zu, weil das, was er vergeben hat, hat er vergeben. Und wo er einmal einen Strich durchgemacht hat, das zählt nicht mehr. Und er hat kein Kassenbuch, wo er aufzählt, ach ja, da war noch was. Und wenn du das nicht, dann das auch nicht. Sondern vergeben ist auch bei ihm vergessen. Ist etwas, womit wir uns schwer tun. Ich habe dir zwar vergeben, aber irgendwie ist immer noch was da. Wichtig ist, dass wir unsere Rucksäcke da auspacken. Wir haben alle so einen kleinen Rucksack, wo wir Dinge speichern, die uns in der Vergangenheit schon mal passiert sind. Und wenn wir nicht vergeben, tragen wir es dem anderen immer wieder mal nach. Weißt du noch, vor 23 Jahren, 5 Monate und 3 Tage, das war am 17. November 1974, morgens um 11 Uhr, da hast du das und das und das gesagt. Und das trage ich dir immer noch nach. Nein. Vergeben ist, wir erinnern uns vielleicht noch daran, aber es ist kein Stachel mehr, dass wir es dem anderen immer wieder vorhalten. Es braucht unsere Beziehung zu den anderen Menschen nicht mehr zerstören. Wir können immer wieder neu in diese Beziehung leben. Und vergeben ist notwendig, damit wir lieben können. Wenn wir ohne Bedauern leben können, indem wir anfangen zu vergeben, können wir auch echt lieben, egal ob diese Liebe beantwortet wird oder nicht. Gott zeigt es uns in Christus, der sogar, als er am Kreuz von Golgatha hing, noch beten konnte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so ist auch uns Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzigkeit, die uns ermöglicht, einen freien Zugang zum Vater zu haben. Und als Kinder Gottes sind wir eigentlich noch viel mehr, weil wir sind Hausgenossen Gottes geworden, Miterben dieser Herrlichkeit. Und wir haben das alles in Christus. Und deswegen ist es auch so notwendig, dass wir nicht nur bei dieser Vergebung stehen bleiben, sondern dass wir darin wachsen, in Christus zu bleiben. Wie sagt Jesus das in Johannes 15? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibet in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts tun in den Dingen, die für Gott wichtig sind. Und die Frucht, die wir tragen, ist, dass wir in ihm bleiben und er durch uns seine Wirkung in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung zum Ausdruck bringen kann, indem wir lieben. Und das fängt damit an, indem wir vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Und das fängt damit an, indem wir uns auf Gott verlassen, indem wir das für wahr halten, was gut ist. Indem wir Gott glauben und vertrauen. Und das wünsche ich uns, dass das gelingt. Dass jeder Tag, den wir miteinander auf dieser Erde leben, in unserer Umgebung, egal wo wir unterwegs sind, im Berufsleben, im aktiven oder passiven Rentner-Dasein, als Junior-Rentner oder als Senior-Rentner, spielt keine Rolle. Dass wir mit diesen Anforderungen des Lebens fertig werden, indem wir uns auf Gott verlassen. Indem wir sagen, unser Heil ist in Gott selbst. Und dieser Gott möchte sich in uns und durch uns offenbaren und seine Liebe, die er für diese Welt immer noch hat, sichtbar machen, indem wir das tun, was er uns sagt. Der Herr segne euch dabei, auch bei diesem Auftrag im Umfeld dieser Stadt Oberhausen oder wo er denn auch lebt. Möge das gelingen, das Gott durch euch und auch durch uns in Brückenbracht sichtbar werden kann, indem wir Gerechtigkeit üben, aber mit viel, viel, viel Barmherzigkeit und die Liebe Gottes darin sichtbar machen. Amen.